Warum feiern wir Erntedankfest? Ist es eine christliche Tradition? Macht man das in Europa so? Hat sich das so eingebürgert? Warum machen wir das überhaupt? Wir machen das, weil Gott vor über 3500 Jahren dem Volk Israel gesagt hat, dass sie sich, wenn die Weinernte eingebracht ist, in Jerusalem versammeln und eine Woche lang Party machen. Es gibt gar nichts Christliches. Es gibt nur Jüdisches, was sich weiterentwickelt hat. Wir stehen mit beiden Füßen im Judentum. Und kein einziges sogenanntes christliches Fest ist ein christliches Fest. Es ist alles jüdisch. Im Frühjahr feiern wir Ostern, das ist das Passafest, das ist das Erinnerungsfest, dass Gott mit starker Hand das Volk Israel aus der Knechtschaft befreit hat. 50 Tage später feiern wir Pfingsten. Das Wort Pfingsten kommt von 50. Klingt noch so ein bisschen mit, ne? Pfingsten 50 ist ein Lehnwort aus dem Griechischen. Das war die Weizenernte, auch ein Erntedankfest. Und dann im Herbst, wenn das neue Jahr bei den Juden angefangen hat, feiert man die Weinernte. Und gerade haben die Israelis Sukkot gefeiert, das ist das Laubhüttenfest oder das Erntedankfest der Juden. Wir feiern also Pfingsten, die Weizenernte, das Brot und wir feiern beim Erntedankfest die Weinernte, den Wein. Und wir werden beides heute im Abendmahl erinnern. Brot und Wein. Das Erntedankfest oder das jüdische Laubhüttenfest wird oft genannt das Fest. Also die Party schlechthin. Denn dann wohnen die Juden in Laubhütten und feiern. Sie feiern und es gibt kein Volk der Erde, das schaffen kann wie Schwaben und feiern kann wie Brasilianer. Und warum das so ist, lese ich euch jetzt vor. Wenn ihr eure Bibeln aufschlagt, dann schlagt doch den 5. Mose 16 auf. 5. Mose 16. Da lese ich uns die Verse 13 bis 15. Das Fest der Laubhütten sollst du halten 7 Tage, wenn du hast eingesammelt von deiner Tenne, das ist der Dreschplatz, und von deiner Kelter, das ist das Becken, in dem der Wein gestampft wird, die Trauben, kommen alle in eine große Wanne und dann stampft man mit den Füßen die Trauben, dass der Saft läuft. Das ist die Kelter. Und soll es fröhlich sein auf deinem Fest. Du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, der Levit, der Fremdling, der Weise und die Witwe, die in deinem Hause sind. 7 Tage sollst du dem Herrn, deinen Gott, das Fest halten an der Stätte, die der Herr erwählen wird. Klammer auf, das ist Jerusalem. Klammer zu. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen in allem deinem Einkommen und in allen Werken deiner Hände. Darum sollst du fröhlich sein. Das ist meine Einladung zum Feiern. In der Weltgeschichte einmalig. Über 3500 Jahre alt. Erntedankfest von vor über 3000 Jahren. Gott möchte, dass wir uns freuen. Gott möchte, dass wir fröhlich sind. Gott möchte, dass wir dankbar sind. Gott möchte, dass wir hinter dem allen sein Wirken erkennen. Ich bin dieses Jahr durch den Bruch gefahren, hinten Heder Triftweg, und da habe ich Kühe gesehen. Auf einer vertrockneten Weide. Und die Kühe waren so mager, die haben mich an Josef erinnert. Da war kaum was dran. Ich habe noch niemals in Deutschland so magere Kühe gesehen, wie in diesem Jahr im Heder-Triftweg, hinten im Bruch. Hat mich schwer beeindruckt. Und dass wir noch genug zu essen haben, ist Gottes Gnade. Und wie das ist, wenn Gott den Regen zurückhält, damit wir mal nachdenken, wo das eigentlich herkommt, das haben wir dieses Jahr gesehen. Es wird alles teurer werden, das Brot wird verteuert. Milch, alles. Es ist Gott, der den Regen gibt. Es ist Gott, der wachsen lässt. Es ist Gott, der unsere Hände füllt. Es ist Gott, der diese herrlichen Gaben uns schenkt, die Gregor, Ute und Maria aufgebaut haben. Es ist Gott. Es ist nicht der Landwirt. Und weil Gott das schenkt, deswegen sagt er, feiert das, freut euch darüber. Und ich habe erst letztes Jahr die Bibelstelle in 5. Mose 16 entdeckt, wo es heißt, und du sollst Rauschtrank trinken und sollst dich freuen. Die Anweisung zum kollektiven Besäufnis. Dass es sowas in der Bibel gibt, wusste ich gar nicht. Hoch die Tassen, seid guten Mutes, freut euch, seid fröhlich. Tja, hättet ihr das von Gott gedacht? Steht da. Haut euch einen rein, seid fröhlich. Warum? Warum? Weil Gott gütig ist. Weil Gott barmherzig ist. Weil Gott uns liebt. Weil Gott uns alles schenkt, was wir zum Leben brauchen. Gott möchte, dass wir uns bei ihm bedanken. Und denkt mal an eure Kindererziehung. Was ist das Erste, was euch beigebracht wurde? Was ist das Erste, was man den Kindern sagt? Na, wie heißt das Zauberwort? Bitte. Na, und was sagt man dann? Danke. Ja. Was sagt man denn dann, wenn man was empfangen hat? Was sagt man denn dann? Na, wie heißt es? Danke. Danke. Jeder Mensch empfängt und kein Mensch hat, was er hat, ohne dass er empfangen hat. Das geht schon im Leib der Frau, der Mutter los, in der Gebärmutter. In der Gebärmutter ereignet sich die Empfängnis. Und wir haben uns das alle nicht ausgesucht. Hat dich keiner gefragt. Hast du gekriegt? Hast du dein Leben? Musst du damit klarkommen? Hast du empfangen? Und für alles, was wir empfangen, dürfen wir Gott danken. Für alles. Auch für das Schwere. Auch für die Krankheit. Auch für das Leiden. Weil Gott aus allem etwas machen kann. Und weil wir immer nur Empfangende sind, darum ist das Erste, was wir Gott wiedergeben dürfen, danke. Das bekannteste Tischgebet und wahrscheinlich das am häufigsten gebetete Gebet überhaupt nach dem Vaterunser ist: Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Das ist das Standard-Tischgebet. Kennt ihr das? Danke dem Herrn. Es gibt keinen Satz in der Bibel, der häufiger vorkommt als diese Ermunterung, als diese Aufforderung: Danke dem Herrn. Über 40 Mal allein im Alten Testament kommt dieser Satz vor: Danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Warum werden wir aufgefordert, Gott zu danken? Die Begründung kriegen wir gleich mitgeliefert. Denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Das ist die Begründung. Zwei Dinge: Gott ist gütig, Gott ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Im Hebräischen ist das Wort und seine Güte ein ganz bunter Begriff. Ich lese euch mal ein paar Bedeutungen vor. Dieses hebräische Wort emet, was Luther mit Güte übersetzt, heißt Liebe, Liebenswürdigkeit, Freundlichkeit, Gunst, Treue, Bundestreue, Festigkeit, Wahrheit. Und wir sehen hier in diesen Wörtern schimmert etwas von dem Ehevertrag durch, den Gott mit Israel geschlossen hat. Die Stiftshütte oder die Bundeshütte, das Vertragszelt, ist ja das Zelt vom Eheschluss. In diesem Zelt wurde der Ehevertrag besiegelt zwischen Israel und Gott und wurde die Steintafeln als Ehevertragsurkunde in der Bundeslade hinterlegt. Darum heißt es auch Bundestreue. Und die Bundestreue verwirklicht sich in der ehelichen Liebe, in der Liebenswürdigkeit. Und das ist zugleich Wahrheit und dazu gehört gleich Festigkeit und Freundlichkeit. Im Idealfall ist eine Ehe so. So ist Gott. Und weil er so ist, möchte er, dass wir ihn als diesen wahrnehmen. Gott hätte auch sagen können, denn er ist der Weltherrscher, er ist der Richter, er ist der Schöpfer, er ist der Allmächtige, er ist der Allwissende. Wäre doch alles richtig, oder? Wäre da was falsch? Nein, wäre alles richtig. Gott möchte aber, dass wir ihm danken, dass er gnädig, gütig, freundlich, treu, wahr und liebenswürdig ist. Das möchte Gott, dass wir das wahrnehmen. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewiglich. Und diese Eigenschaften Gottes, diese Wesenszüge, hören nie auf. Gott ist nicht heute treu und morgen sagt er, komm mir weg, komm, du brauchst mir nicht mehr kommen. Mit dir bin ich durch. Nein. Gottes Treue währt ewiglich. Jeden Tag neu. Jeden Tag kann ich kommen. Jeden Tag darf ich mich freuen über seine Gnade und Güte. Und zweimal in unserer Festeinladung heißt es, und du sollst fröhlich sein. Dieses lutherische, du sollst fröhlich sein, ist vor 500 Jahren kein Befehl gewesen, wie wir es heute verstehen. Wenn wir sagen, du sollst dir deine Füße putzen oder Zähne putzen, dann ist das Sollen für uns ein Befehl. Früher bei Luther, also vor 500 Jahren, war das Sollen eine Ansage für etwas Zukünftiges. Im Plattdeutschen haben wir diese Bedeutung noch. That shall be done. Oder im Englischen, what shall we do? Dieses shall ist dieses lutherische Sollen und das heißt, das werden wir tun. Was werden wir tun? Und denk mal an die Hymne von Martin Luther King. We shall overcome. Das heißt ja nicht, wir sollen überwinden, sondern das heißt ja, wir werden überwinden. Das heißt, es wird ausgedrückt, dass etwas ganz bestimmt eintreten wird. Es heißt also hier, und du wirst fröhlich sein. Und du wirst fröhlich sein, ganz bestimmt wirst du dich freuen, wenn du dich versammelst, um Gott die Ehre zu geben. Das Tolle bei der Dankbarkeit ist, das macht gute Laune. Wenn wir anfangen zu danken, hebt sich unsere Stimmung. Natürlich kann man sagen, es ist alles so furchtbar, es ist alles so schlimm und ach, was soll denn nur werden? Meine Tante sagt immer, ach Kind, was soll denn nur werden? Ist doch vollkommen wurscht. Ist doch vollkommen wurscht. Heute ist heute. Heute danke ich Gott und das hebt mein Herz hoch. Und wenn wir gleich Abendmahl feiern, dann feiern wir, wie die Katholiken sagen, Eucharistie. Und dieses schöne griechische Wort heißt Danksagung. Brot und Wein. Zweimal Ernte Dank. Und Gott zu danken, das dürfen wir neu entdecken und das dürfen wir neu lernen und das dürfen wir neu üben, Und ich wünsche uns das von Herzen, dass wir Gott danken, feiern, fröhlich sind über alles das, was er gibt, das Schwere und das Leichte, das Schöne und das Dunkle, weil Gott in allem die Herrschaft hat, weil Gott gnädig ist, weil er gütig ist, weil er freundlich ist, weil er treu ist, weil er wahr ist. Lasst uns so Erntedankfest feiern und das Abendmahl feiern. Amen.